Der Gipfel der Bildung mit Jan-Martin Viada und Patrick Honecker.
Herzlich willkommen zu einem neuen Gipfel der Bildung. Wir sind Jan-Martin Viada und
Patrick Honecker. Einen schönen guten Tag auch von mir. Sag mal, Jan-Martin, bevor wir loslegen, mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit in deinem Blog viel über Zahlen geschrieben hast, über Statistiken und so. Finde ich eigentlich ziemlich untypisch für einen Journalisten.
Warum das denn?
Ja, weil die meisten Journalistinnen, so scheint es mir manchmal, entweder keine Mathe können oder sich nicht dafür interessieren. Ist dir schon mal aufgefallen, wie oft in Zeitungsartikeln die Zahlen nicht stimmen? Neulich habe ich gelesen, ein Sechstel sei so viel wie 60%.
Das möchte ich ja sehen, den Artikel, aber das ist schon ein extremes Beispiel. Im Kern hast du, glaube ich, einen Punkt. Im Journalistikstudium in den USA hatte ich mal einen Professor, der hat mir in einem Seminar erzählt oder hat ein Seminar gehalten mit dem Titel Why Journalists Hate Math. Und er hat einen Mathe-Kompetenztest für Journalisten entwickelt und sein bekanntestes Lehrbuch bekam den Titel Precision Journalism. Phil Meyer hieß der oder heißt er hoffentlich immer noch. Der dürfte jetzt gut 90 sein.
Ja, so ein schlecht gelaunter alter weißer Mann offensichtlich, ne? Warum hassen denn so viele Journalistinnen nun Mathe, sag mal?
Ich glaube, das ist eine Art Selbstauswahl nach dem Motto, ich habe immer schon gern geschrieben und Geschichten erzählt. Das ist bei vielen das Motiv, in den Journalismus zu gehen. Andere wollen vielleicht so eine Art Detektiv sein. Phil Meyer sagte immer, dass guter Journalismus vor allem viel mit Genauigkeit, solidem Handwerk und Methodenkenntnis zu tun hat und mit dem Verständnis von Zusammenhängen, Zahlen und Statistiken.
Way to go, würde ich sagen. Aber guck dir doch mal an, wie viele Medien in den Corona-Zeiten mit den Zahlen wie umgegangen sind. Wie wenig Verständnis für die Aussagekraft von Inzidenzen da zum Beispiel zum Ausdruck kommt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Deshalb habe ich auch so viel darüber geschrieben in letzter Zeit. Statistiken, Datenerhebung und ihre Interpretation, weil da gehöre ich, was schiefläuft in der Politik.
Wie meinst du das jetzt?
Naja, ich meine, wir haben bis heute kein repräsentatives Corona-Panel, das alle 2 Wochen über eine große Stichprobe ermitteln würde, wie viele Menschen sich tatsächlich mit Corona infizieren, wie alt sie sind, welche Berufe sie haben, welche sozialen Umfelder und so weiter. Wenn wir das hätten, könnten wir ganz anders über die geeigneten Eindämmungsmaßnahmen entscheiden. Andere Länder, Großbritannien zum Beispiel, haben das seit einem Jahr, wir haben es nicht. Bei uns stochert das RKI weiter im Trüben. Bund und Länder richten ihre Politik nach Inzidenzen, die durch mehr oder weniger Tests, Meldeverzug und andere unklare Vorauswahlkriterien der Getesteten mal nach oben, nach unten oder nach unten verzerrt werden. Das ist schon ein Ding der Unmöglichkeit, finde ich. Und diese Zahlen treffen dann auf Journalisten, die oft nicht gelernt haben, sie in ihrer Aussagekraft einzuschätzen.
Was dann zum Beispiel dazu führt, dass wir bis heute darüber diskutieren, ob Kitas und Schulen nun besondere Infektionsorte sind oder nicht.
Stimmt, nämlich wenn wir repräsentative Panels hätten, wüssten wir das längst. Haben wir aber nicht. Und weil dazu ist, kommen dann Meldungen zustande, dass sich Kinder plötzlich so krass viel häufiger infizieren, weil ihre Inzidenzen so hoch gegangen sind. Dabei, oh Wunder, könnte das ganz einfach daran liegen, dass sie die einzige Altersgruppe sind, die 2x die Woche verpflichtend einen Schnelltest machen müssen. Könnte, aber wir wissen es nicht.
Womit wir fast schon beim Thema unseres heutigen Gipfels sind, bei der Bildungspolitik und bei den Kitas und Schulen, wie sie sich seit Beginn der Corona-Krise in schwerem Fahrwasser befinden und immer wieder zum Gegenstand aufgeregter Debatten werden. Und mittendrin sind natürlich die Kultusministerinnen.
Und eine von ihnen ist heute bei uns, aber nicht irgendeine, sondern eine Bildungspolitikerin, die sich im vergangenen Jahr den öffentlichen Debatten so sehr gestellt hat, in den sozialen Medien und anderswo, wie kaum eine andere ihrer Kolleginnen und Kollegen. Karin Prien, Ministerin für Bildung, Wissenschaft und Kultur des Landes Schleswig-Holstein. Guten Tag, Frau Prien.
Hallo, Herr Viada. Hallo, Herr Honecker.
Frau Prien, erstmal eine ganz schlichte Frage. Wie wird man eigentlich Bildungsministerin?
Ja, wenn ich so ein bisschen zurückdenke, dann hat mich eigentlich Bildungspolitik schon begleitet, als ich noch selber Schülerin war. Ich war Schülersprecherin und in der Landesschülervertretung damals in Rheinland-Pfalz. Hab mich, also sozusagen mein politisches Engagement hat halt schulpolitisch begonnen. Und das hat sich ein bisschen so fortgesetzt in meiner Hamburger Zeit. Ich war ja zunächst politisch aktiv, dann als Erwachsene, da war ich auch schon Mutter von 3 Kindern, in der Hamburger CDU und dort war die Bildungspolitik mein Thema. Da gab es ja damals eine große gesellschaftspolitische Auseinandersetzung um die Schulreform, die Primarschulreform. Das war sozusagen dann auch ein Thema, was mich über mehrere Jahre beschäftigt hat. Und dann, als ich dann Abgeordnete wurde, bin ich dann irgendwie sehr schnell auch in diesem Bereich die zuständige Sprecherin geworden, habe mich da sehr intensiv engagiert, wobei ich sagen muss, ich habe auch Sprecherfunktionen für Wirtschaft und insbesondere für die Flüchtlingspolitik später gehabt. Also ich bin schon ein bisschen breiter aufgestellt und darauf habe ich auch immer Wert gelegt. Eigentlich wollte ich so als Frau nie die weichen Themen haben, aber am Ende ist meine feste Überzeugung, dass man wahrscheinlich am meisten gesellschaftspolitisch bewirken kann im Bereich Bildung. Das ist die zentrale Stellschraube für gesellschaftliche Entwicklung aus meiner Sicht und deshalb mache ich das mit großer Leidenschaft.
Einen Begriff muss ich einfach nochmal aufnehmen. Sie haben gesagt, die weichen Themen. Also ich habe das Gefühl, die härtesten Diskussionen sind in dieser Corona-Krise über Bildung geführt worden.
Ja, natürlich. Deshalb ist Bildung ja auch kein weiches Thema, sondern wie gesagt, ein zentrales Thema und übrigens ja auch das zentrale Thema der Landespolitik. Also in Schleswig-Holstein hat mein Ressort, was natürlich zugegebenermaßen groß ist mit Schule, Hochschule, außeruniversitäre Forschungseinrichtungen und Kultur auch noch. Das ist das größte Ressort mit dem größten Haushalt. Also mehr als ein Viertel des Haushaltes sind bei mir im Ressort. Und insofern, ja, das ist in Wahrheit hart, auch in der Auseinandersetzung, auch um Ressourcen, aber auch natürlich deshalb, weil es immer auch um gesellschaftspolitische Fragen geht. Mhm.
Apropos weich oder hart, Frau Prien, war das letzte Jahr seit Beginn der Corona-Krise das härteste, das Sie in Ihrer beruflichen Laufbahn als Politikerin oder davor je erlebt haben?
Also persönlich hat es bei mir auch schon andere harte Jahre gegeben. Ich habe, wie gesagt, 3 Kinder und war immer, solange ich in Hamburg tätig war, als Anwältin berufstätig und war Abgeordnete. Da können Sie sich vorstellen, das ist auch oft hart gewesen. Also auch bis an den Rand der Erschöpfung, der Kapazitätsgrenzen, die man so hat. Aber politisch natürlich gar keine Frage. Die Herausforderungen, die wir hatten und nach wie vor haben, denn es ist ja nicht zu Ende, sondern wir sind mittendrin, die ist beinhart. Ja, das ist so. Geht nicht nur mir so, sondern auch allen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Ministerien. Wir leisten ja jetzt eine Aufgabe, für die wir gar nicht personell nicht ausgestattet sind. Und insofern, ja, das ist schon heftig.
Die Kultusminister haben Ende letzten Jahres krampfhaft versucht, die Schulen offen zu halten und haben dafür ja gerade viel Prügel auch bezogen. Würden Sie immer noch sagen, das war richtig, so lange zu versuchen, die Schulen möglichst komplett offen zu halten?
Ja, unbedingt. Ich glaube, wir wissen ja auch zunehmend mehr darüber, welche wirklich dramatischen Auswirkungen die Schulschließungen auf Kinder und Jugendliche haben. Dabei stelle ich nicht mal das Thema Lernrückstände so sehr in den Vordergrund, sondern das Thema psychosoziale Folgen halte ich für noch viel dramatischer. Die Folgen für Familien. Und insofern war es richtig, dabei zu bleiben. Und es ist auch jetzt noch richtig, dabei zu bleiben. Und dieser Kampf um die Priorität oder um die Priorisierung, der ist ja auch nach wie vor im vollen Gange. Wir kommen ja jetzt in eine neue, werden ja in eine neue Stufe kommen, wenn wir über das Thema Impfen noch mal reden müssen. Und ja, es war richtig, auch wenn manche Kollegen das so empfinden, als hätten sie sich eine blutige Nase geholt. Ich würde das jetzt für Schleswig-Holstein so nicht sagen, weil wir das auch in der Jamaika Regierung sehr konsequent auch so gemacht haben und nach wie vor auch so machen.
Also wenn ich jetzt mal zusammenzähle, ich glaube, jeder von uns hat 3 Kinder, also wir haben 9 Kinder, die wir hier vertreten können. Haben wir als Erwachsene den Kindern manchmal mehr abverlangt als uns selber, Frau Prien?
Also wir haben vielleicht zu wenig bedacht, dass es für Kinder noch schwerer ist, damit umzugehen und haben gesagt, naja, das müsst ihr halt so hinkriegen. Ne? Also wir haben da nicht viel, vielleicht zu wenig die besondere Notlage bedacht, in die Kinder und Jugendliche geraten sind. Wir haben ja auch übrigens zwar viel über die Priorisierung von Schule gesprochen, wir haben aber wenig darüber gesprochen, dass man auch in der Jugendhilfe hätte priorisieren müssen. Denn Jugendliche insbesondere leben ja nicht nur davon, dass sie in die Schule gehen, sondern auch, dass sie darüber hinaus ihre Peergroups und ihre Sozialkontakte eben dringend brauchen für die Persönlichkeitsentwicklung. Und insofern, ja, wir haben zu wenig über Kinder und Jugendliche und ihre besondere Situation gesprochen und zu wenig für sie getan, würde ich kritisch sagen.
Ich habe sofort dieses Gefühl, also wir haben jetzt gesprochen darüber, was wir den Kindern abverlangt haben. Manchmal hat man so ein bisschen in diesen auch sehr heftigen Diskussionen das Gefühl, dass die Deutschen ein bisschen kinderfeindlich sind. Ist das mein Eindruck, ist der ganz falsch oder wie sehen Sie das?
Also jedenfalls wird diese Diskussion anders geführt als in anderen Ländern. Das, glaube ich, kann man schon mal konstatieren. Also wenn man sich Frankreich oder die Niederlande oder Österreich anguckt, wo man mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit davon ausgeht, dass Kinder natürlich in der Schule bleiben und erst dann, wenn es wirklich sag mal, wenn Inzidenzen erreicht werden, die wir in Deutschland nie gehabt haben, dann hat man in Frankreich die Schulen mal vorübergehend zugemacht. Also wir haben da ein anderes Verhältnis zu. Die Debatte wird sehr zugespitzt und auch, wie ich finde, intolerant geführt. Es gibt nur Extreme in der Debatte. Mal wieder, das ist ja eine Beobachtung auch aus anderen Politikbereichen, kommt die sozusagen die Mitte, die gemäßigte Mitte kommt irgendwie nicht zu Wort. Jedenfalls ist das so in den sozialen Medien. Ich würde die Diskussion bei mir im Bundesland nicht so beschreiben. Die wird sehr viel ausgewogener geführt und auch in den Verhandlungen, die ich hier mit den Eltern und den Gewerkschaften und Verbänden und so weiter führe, sind wir da, glaube ich, sehr viel sachlicher unterwegs, als man das so denken würde.
Weil man schon den Eindruck hat, wenn man in die Medien schaut, auf viele Schlagzeilen schaut, dass die Kultusministerin und die KMK schon die großen Buhmänner und Buhfrauen waren, für viele, auch in der öffentlichen Debatte. Wie erklären Sie sich das?
Naja, irgendwelche Buhmänner braucht man ja immer. Und sicherlich kann man nicht bestreiten, dass die Schulen und damit die verantwortlichen Kultusministerien von der Schulschließung im vergangenen März kalt erwischt worden sind. Ich erinnere mich sehr gut an die konkrete Situation, wo man uns ja sozusagen noch am Tag vorher war keine Rede davon und dann wurde das beschlossen und die Kultusminister haben das dann während einer laufenden KMK-Sitzung ja erfahren und dann waren die Schulen ab dem kommenden Montag zu und natürlich waren wir nicht darauf vorbereitet und natürlich war der Digitalpakt, von dem immer so viel die Rede ist, in dem Kontext überhaupt nicht dazu gedacht, eine solche Situation in irgendeiner Weise zu begegnen. Die Mittel sind für was ganz anderes, nämlich für die Infrastruktur in Schule. Und da reden wir über Kabel und Präsentationstechnik in erster Linie, über WLAN-Ausleuchtung von Klassenräumen und Fachräumen. Das sind ganz andere Themen als das, was wir dann gebraucht haben. Und die Eltern waren plötzlich auf sich und ihre Kinder zurückgeworfen, waren erstmals in der Situation, dass sie sich überhaupt intensivere Gedanken darüber machen mussten, was Kinder eigentlich in Schule so machen und was Lehrer eigentlich so machen. Plötzlich war die Schulwelt auf dem Präsentierteller der Nation. Und natürlich haben sich nicht alle Lehrkräfte in den ersten Wochen gut zurechtgefunden in der neuen Situation. Nicht alle Lehrkräfte waren in der Lage, sich sehr schnell anzupassen, sich neu zu erfinden. Muss man sich mal vorstellen. Es mussten sich eben irgendwie 800.000 oder 900.000 Lehrkräfte mussten sich im Prinzip neu erfinden in dieser Situation. Ich weiß nicht, welche andere Berufsgruppe, vielleicht die Künstlerinnen und Künstler noch, aber sonst war ja kaum jemand in dieser Form bei diesem Transformationsprozess auf dem öffentlichen, am öffentlichen Banger, wenn man so will. Und das dafür die politische Verantwortung hat man den Kultusministern dann zugeschrieben. Auch die politische Verantwortung für eine verschlafene Digitalisierung, die unser Land ja insgesamt tatsächlich für sich auch so feststellen muss. Wir hätten viel früher anfangen müssen. Könnte ich wieder sagen, hier in Schleswig-Holstein haben das auch getan und wir sind auch gar nicht so schlecht, wie alle immer behaupten. Aber natürlich, auch wir haben noch nicht alle Schulen am Glasfaser. Fast alle, aber noch nicht alle am Glasfaser. Netz und. Also insofern gab es da viele Gründe, warum die Kultusminister so ins Kreuzfeuer gekommen sind und sie sind im Übrigen ja sowieso nicht die beliebtesten unter den Politikern.
Hey, bei Schule kann ja jeder mitreden, wir machen das ja auch gerade hier, aber man hat zumindest das Gefühl und das ist so, weiß nicht, Jan-Martin, wir haben das eben auch kurz besprochen, die Kultusministerin waren so, dass sie den Rücken gerade gemacht haben, die haben sich den Diskussionen gestellt, die haben natürlich auch dafür gesorgt, dass das Thema Schule immer weiter getrieben worden ist, wenn man manche anderen Ressorts hat man überhaupt nicht so wahrgenommen, wo waren die Gesundheitsministerin beispielsweise?
Ja, wo sind die Wissenschaftsminister zum Beispiel? Ganz interessant über die Frage, wie findet eigentlich Hochschule im Moment statt, wird öffentlich so gut wie gar nicht diskutiert, obwohl zwei meiner Söhne sind ja schon Studierende, deshalb kann ich auch da mitreden. Das, was da jetzt stattfindet, ist für manchen Studierenden ja auch eine Katastrophe.
Es musste die HRK musste jetzt erstmal richtig protestieren, damit überhaupt diese Bundesbremse noch ein bisschen stärker angepasst worden ist, damit wir zurück kann überhaupt möglicherweise in die Hochschulmedizin sinken und man versucht ja eigentlich Hochschulen ein bisschen gleichzusetzen mit Schulen, aber man kann die nicht vergleichen, oder Frau Prien?
Ja, nicht nur die HRK, sondern auch die Wissenschaftsminister haben sich ja nochmal an den Bund gewandt und haben darauf hingewiesen, dass eine schlichte Übertragung der Regelungen von Schule auf Hochschule vielleicht nicht so passend ist und dass da dringend nochmal Verordnungswege nachgebessert werden muss. Also es hat nicht nur die HRK gemacht, sondern das machen auch wir als Wissenschaftsminister und Natürlich kann man da nicht alles über einen Kamm scheren. Das macht wenig Sinn.
Darüber, dass Sie ja eben auch Wissenschaftsministerin sind, sollten wir gleich noch ein bisschen sprechen. Ich würde gerne noch für einen Augenblick bei den Schulen bleiben. Nämlich natürlich eine ganz drängende Frage ist jetzt auch, wie geht es im nächsten Schuljahr weiter? Die KultusministerInnen haben ja, wie gesagt, haben es geschafft, dass das erste Halbjahr fast komplett im Präsenz stattgefunden hat, das erste Schulhalbjahr bis kurz vor Weihnachten. Seitdem haben viele Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe kaum die Schulen von innen gesehen. Die meisten kleineren, die Grundschüler haben zumindest ab Mitte Februar, Ende Februar wieder Wechselunterricht gehabt in den meisten Fällen. Wenige Kreise, wie in Schleswig-Holstein einige Kreise, haben vollen Präsenzunterricht gehabt für die Grundschüler. Die Lücken sind, glaube ich, unbestreitbar sehr, sehr groß bei einigen Kindern. Was droht uns denn jetzt oder was erwartet uns denn im neuen Schuljahr? Und können wir denn sicher sein, dass wir dann wieder zu normalem Unterricht zurückfinden, auch wenn die Kinder noch nicht geimpft sind?
Ich sag mal, die beste Methode gegen Lernrückstände ist, dass Kinder in die Schule gehen. Also bei aller Diskussion um Nachhilfemilliarden, Lernmilliarden und zusätzliche Angebote würde ich immer sagen, das Beste, was man tun kann, ist, Kinder so viel wie möglich in die Schule zu bringen. Das ist mir wichtig in der Diskussion. Und dann werden wir natürlich sowohl über den Bund, aber auch über eigene Landesmittel dafür Sorge tragen, dass die Schülerinnen und Schüler, die besonders gelitten haben, dass sie erstens eine vernünftige Lernstandserhebung kriegen, spätestens nach den Sommerferien, und dass die auch Zusatzangebote bekommen. Ich glaube, wir brauchen sie sowohl in Schule als auch sozusagen am Nachmittag und in den Ferien.
Sie haben erwähnt bei diesem Nachhilfepaket die Lernstanderhebung. Mich wundert ja, dass offenbar viele Ihrer Kolleginnen und Kollegen einen Abwehrkampf dagegen führen, Lernstandserhebungen zu machen. Dabei würde ich sagen, das ist doch das Erste, dass wir wissen müssen, wie groß tatsächlich die Lücken sind.
Ja, das ist so eine grundsätzliche Frage. Will man eigentlich mit Lernstandserhebung? Ich verstehe Lernstandserhebung als ein Instrument, das den Lehrkräften ermöglicht, Kinder individuell zu fördern. Das ist mein Verständnis von Lernstandserhebung. Andere fürchten immer, daran gemessen zu werden. Also sozusagen ihre persönliche Performance als Kultusminister sehen sie in Gefahr, wenn Lernstandserhebungen dann eben nicht so ausfallen, wie sie sich das wünschen. Ich glaube, wir müssen viel mehr dazu kommen, dass das ein Diagnoseinstrument ist, dass der einzelnen Lehrkraft, aber auch Schulleitung und Schulaufsicht hilft, um besser steuern zu können und besser eben dem einzelnen Kind gerecht zu werden. Und das ist in der jetzigen Situation absolut erforderlich. Und deshalb brauchen wir die Lernstandserhebung. Und da geht es überhaupt nicht darum, dann einzelne Kinder irgendwie zu labeln. Das findet ja ohnehin nicht statt, sondern es geht ausschließlich darum, ich sag mal, im besten Falle individuelle Förderpläne oder Förderbänder für einzelne Gruppen. Denn wir werden ja sehen, es sind nicht alle Schüler in Rückstand geraten. Das ist ja gar nicht so, sondern wir werden sehen, dass es da riesengroße Unterschiede auch in einzelnen Klassen geben wird. Und die Lehrkräfte brauchen dafür Diagnostik, um damit dann vernünftig umgehen zu können.
Umso erstaunlicher das als Kommentar, dass eben viele KultusministerInnen sich da offenbar so schwer tun an der Stelle, wo ich sagen würde, auch das führt dazu, dass Kultusminister in der öffentlichen Wahrnehmung manchmal nicht so beglänzend dastehen, wenn man dann über solche Fragen lange rumdiskutiert. Aber Sie haben das jetzt eben so gesagt, dass Sie glauben, dass bei einigen vielleicht die Rückstände gar nicht so groß sind. Für wie lang anhaltend denken Sie denn, ist denn diese Krise? Oder anders gefragt, wie groß sind denn die Rückstände auf Dauer und was macht das mit unserer Gesellschaft, wenn da eine Generation Kinder, Jugendliche ja vielleicht Rückstände hat, die sie gar nicht mehr aufholen können?
Ja, ich habe da nicht so eine dramatische Sicht auf die Dinge. Ich weiß, dass es vor allem von Wirtschaftsforschern da Berechnungen gibt, aber ich würde mal sagen, wir müssen natürlich sehr genau jetzt auf die gucken, die im nächsten Jahr wiederum in die Prüfungen gehen. Die brauchen natürlich sehr gezielte Unterstützung. Wir müssen natürlich auch da wieder schauen, dass wir die so vorbereiten, dass sie ihre Prüfungen gut ablegen können. Das ist uns aber im letzten Jahr gelungen und meine Prognose ist, das wird uns auch in diesem Jahr gut gelungen sein. Wir haben übrigens in Schleswig-Holstein keine Prüfungen verlegt. Wir haben auch kaum Schülerinnen und Schüler gehabt, die von der Möglichkeit, die wir extra geschaffen haben, nämlich die Prüfungen auf Nachschreibetermine zu verlegen oder auch ein Jahr zurückzugehen. All diese Möglichkeiten haben wir geschaffen. Und trotzdem wird es kaum in Anspruch genommen. Auch das ist übrigens ein Indiz dafür, dass man Lernrückstände auch gezielt sehr gut aufarbeiten kann. Und ich bin ganz guter Dinge, dass wir das im Unterricht mit besonderen Förderangeboten und auch individuellen Förderplänen, dass wir das werden gut aufholen können. Ich bin nicht so pessimistisch, dass wir hier ich will das gar nicht in den Mund nehmen, eine Generation haben, die ihr Leben lang darunter leiden wird. Dafür ist es viel zu früh. Wir müssen intervenieren. Ich glaube, wir müssen auch psychiatrisch und psychotherapeutisch da sehr schnell und niedrigschwellig intervenieren, wo Kinder sozusagen den Anschluss an das Schülerleben verloren haben und wo sie wirklich Schäden drohen, langfristige Schäden davon zu tragen. Ja, das müssen wir alles machen. Deshalb werden wir auch noch an den Schulen zusätzliche Mittel brauchen, auch noch über die nächsten Jahre. Aber ich bin da nicht so pessimistisch, wie manche das darstellen.
Dann lassen Sie uns mal die Generation der Schülerinnen verlassen und schauen wir uns nochmal die Hochschulen an. Sie hatten das ja eben auch schon mal angedeutet. Sie sind auch Wissenschaftsministerin. Die Hochschulen sind ja oft ignoriert worden bei diesen ganzen Öffnungsdiskussionen. Jetzt versucht man so ein bisschen nachzujustieren. Da auch nochmal die Frage, warum hat man geglaubt, dass die Hochschulen, wenn man sie sich selber überlässt, das alles so ganz gut handhaben können?
Na gut, natürlich sind die Hochschulen von ihrer Verfasstheit ja sehr viel autonomer als die Schulen und sind auch gewohnt, Transformationsprozesse selber zu organisieren. Und die haben ja doch in erstaunlich lautloser Art und Weise ihren Vorlesungsbetrieb auf digitale Formate umgestellt. Sicherlich kann man einwenden, dass das qualitativ sehr unterschiedlich war, aber insgesamt haben sich eigentlich alle Hochschullehrer auf den Weg gemacht, da Angebote zu machen. Und es ist sehr wohl möglich gewesen, ein Studium auch unter diesen Bedingungen weiter erfolgreich fortzusetzen. Wir haben für alle, die praktische Übungen oder Praxisanteile im Studium haben, auch die Möglichkeit geschaffen, weiter ihre Labortätigkeiten und so weiter, was es da alles so gibt, Musik, Kunsthochschulen und so weiter, die große praktische Anteile haben, die haben alle stattgefunden, weitestgehend stattgefunden. Ich kann es jedenfalls nur für Schleswig-Holstein so sagen. Das mag jetzt in Hochinzidenzgebieten auch da nochmal unterschiedlich oder anders gewesen sein, aber ist es jedenfalls bei uns. Und hat sogar die Prüfungsformate weitgehend auf Digitales umgestellt. Und irgendwie haben die Studierenden das auch akzeptiert. Also wir haben auch mit den Studierenden natürlich zwischendurch immer wieder Gespräche geführt, was geht und was nicht geht. Dann hat man ja frei Versuchsregelungen auch eingeführt, um den Druck daraus zu nehmen. Insofern alles soweit gut. Und ich glaube, man kann da auch den Hochschulen, muss man da auch ein großes Kompliment aussprechen. Das haben die wirklich gut hingekriegt. Aber ich sage auch sehr deutlich, das ist natürlich kein Studium, kein vollwertiges Studium, sondern ein vollwertiges Studium setzt den Austausch, den Diskurs, den Dialog voraus und der...
Jetzt vielleicht auch gar nicht mal so sehr Diskurs, Austausch, vielleicht reden wir auch mal davon, wir alle erinnern uns, dass wir studiert haben, die ersten Semester waren diejenigen, wo man sich kennengelernt hat, wo man Party gemacht hat, das war natürlich was ganz Besonderes. Also eigentlich diese 2-3 Semester jetzt, die fehlen ja ganz schön, weil das ist die Zeit, wo man eigentlich so mit der Hochschule vertraut wird und auch wo man seine Kommilitoninnen sehr gut kennenlernt. Und wie kann man das wieder zurückholen?
Also natürlich, zu einem vollwertigen Studium gehört auch, dass man sich von zu Hause abnabelt und ein richtiges eigenes Leben führt und sich ausprobieren kann im selbstständigen Leben und so. Das gehört natürlich auch alles dazu und das geht den Schülerinnen und Schülern verloren, die sich sozusagen darauf vorbereitet haben. Also ich habe auch einen Sohn in dem Alter, der jetzt im ersten Semester, der kennt nur digitales Studieren. Das ist natürlich, das wird auch diesem Anspruch, einen neuen Lebensabschnitt zu beginnen, natürlich überhaupt nicht gerecht. Das ist das eine. Aber auch die Hochschule kann über die digitalen Formate kein vollwertiges Studium anbieten. Und deshalb müssen wir für die Zeit ab dem Wintersemester spätestens wieder in zumindest hybriden Betrieb kommen. Und das müssen die Hochschulen jetzt überlegen, wie sie das gewährleisten können. Wir sind mit unseren Hochschulen in Schleswig-Holstein darüber im Gespräch. Und da wird das Impfen natürlich helfen. Wir gehen mal davon aus, dass alle Studierenden und übrigens ja jetzt auch alle Hochschulangehörigen sind ja jetzt schon in die Kategorie 3 aufgenommen worden. Und wir müssen eben sehen, dass wir die möglichst, soweit sie das denn wünschen, auch denen ein Impfangebot machen.
Auffällig war ja schon, dass wenn man sich die ganzen Bund-Länder-Beschlüsse anschaut, seit November die Hochschulen quasi nicht drin vorkamen. Einmal kamen sie drin vor. Ist es so, dass man den Hochschulrektoren, der HRK, aber auch den Wissenschaftsministern, Wissenschaftsministerinnen vorwerfen muss, dass sie keine gute Lobbyarbeit gemacht haben, im Gegensatz zu den Kultusministern und Kultusministerinnen, die ja immerhin dafür gesorgt haben, dass Schulen immer überall zur Sprache kamen? Ist das etwas, was sich HRK und Wissenschaftsminister vorwerfen lassen müssen, dass sie da nicht genug für gesorgt haben, dass die Hochschulen ins Gespräch kamen?
Es hat ja immer zwei Seiten. Also ich glaube, die Hochschulen waren ganz froh, dass sie so ein bisschen unter dem Radar liefen und nicht so Gegenstand einer öffentlich aufgeheizten und emotionalen Debatte waren. Also das hat sicherlich den Hochschulen eher geholfen. Aber was man natürlich sagen muss, was nicht gelungen ist, ist etwa einen Digitalpakt Hochschule zu verabreden mit dem Bund oder den Bund dazu zu bewegen, da nochmal richtig Geld in die Hand zu nehmen, obwohl natürlich die Digitalisierung der Hochschulen über die Mittel, die ja bereits im Zukunftsvertrag auch angelegt sind. Es ist nicht so, dass die Hochschulen gar nichts dafür zur Verfügung gestellt bekommen hätten. Wir haben als Land zum Beispiel auch nochmal erhebliche Mittel zusätzlich zur Verfügung gestellt. Trotzdem war da, hätte man sicherlich noch mal ein bisschen mehr Druck machen können. Es ist versucht worden, aber es war eben leider nicht von Erfolg gekrönt.
Und jetzt ist es ja interessanterweise so, dass die WissenschaftsministerInnen, so könnte man sagen, aufgewacht sind, nachdem plötzlich die Notbremse da war und dann einen Brief geschrieben haben ans BMG, ans BMBF und gesagt haben, wir verstehen, dass die Notbremse oder das Infektionsschutzgesetz folgendermaßen Doppelpunkt und dann eine Interpretation gewählt haben, die nach Meinung vieler juristischer Experten eigentlich einen Gesetzesbruch bedeutet. Auch eine interessante Strategie, Frau Prien.
Also sagen wir so, der 28b Infektionsschutzgesetz, auf den Sie anspielen, auf den Absatz 3, der ermöglicht ja schon die ein oder andere Interpretation. Ist ja schon die Frage, was bedeutet eigentlich Wechselunterricht im universitären Kontext? Was ist Unterricht überhaupt? Und dann haben wir ja auch in der Begründung zum Gesetz auch nochmal Ausnahmen für Labortätigkeiten und also das. Der findige Hochschulrechtler schon gefordert ist und aber auch Wege findet, um den Hochschulbetrieb auch bei höheren Inzidenzen aufrechtzuerhalten, wäre jetzt meine Einschätzung. Ich kann da auch aus Schleswig-Holsteiner Sicht wieder sagen, da wir Inzidenzen überall unter 100 haben, betrifft uns das nicht so sehr. Ja, da muss nachgebessert werden. Und es ist nicht so, und ich will das sehr deutlich sagen, dass das nicht in den Verhandlungen zum 28b nicht von den Wissenschaftsministern nicht angesprochen worden wäre. Aber es zeigt sich halt, die Länder haben über ein Jahr auch die juristische Erfahrung gesammelt, um gerade in diesen Bereichen, für die sie zuständig sind, zu differenzierten Lösungen zu kommen. Und der Bund hat diese Erfahrung schlicht nicht gehabt. Die Expertise fehlte im Bund und das kann man in dem Gesetz dann eben auch sehen. Aber der Bund hat, wie gesagt, signalisiert, da auch nochmal nachbessern zu wollen.
Jetzt mal weg von den Fachthemen, noch etwas zu Ihrer politischen Haltung, ganz grundsätzlicher Art, Frau Prien. Sie gelten ja als sehr liberale Politikerin innerhalb der CDU. Jetzt haben wir gerade die Situation gehabt, dass Maaßen nominiert worden ist, jetzt für die CDU antreten wird. Andere Liberale sind jetzt aus der Partei ausgetreten, um ein Zeichen zu setzen. Fühlen Sie sich selbst noch wohl in Ihrer Partei?
Ja, absolut. Ich habe das natürlich auch für einen entbehrlichen Ausrutscher gehalten, dass Thüringer Parteifreunde sich in diesen vier Kreisverbänden mit 37 Delegierten für die Aufstellung entschieden haben. Ich sage ganz ehrlich, ich halte die öffentliche Empörungsspirale darüber für ein bisschen übertrieben, weil natürlich von den knapp 500.000 Mitgliedern der CDU nur ein ganz kleiner Teil sich das für eine gute Idee hält. Nun ist es aber so entschieden, es ist ein demokratisches Verfahren gewesen. Und jetzt gilt es umso mehr, die inhaltlichen Positionen, die mit dem, was Herr Maaßen vertritt, die aber von der Mehrheit der CDU-Mitglieder und auch einer Mehrheit der CDU-Abgeordneten und gewählten Vertreter vertreten werden, die nach vorne zu stellen. Ich lasse mir doch sozusagen meine Partei nicht durch eine solche Nominierung madig machen. Und deshalb wäre für mich auch der Schritt auszutreten, käme für mich da auch überhaupt nicht in Betracht, sondern jetzt erst recht wäre meine Antwort.
so wie Sie es auch getwittert haben, auf Nachfrage dann eben, als diese Debatte kam. Sie sind selber Mitinitiatorin gewesen der Union der Mitte. Ende 2019 haben Sie dann die Mitgliedschaft dort beendet, weil Sie gesagt haben, ich möchte eigentlich nicht, dass es zu Flügelkämpfen kommt. Ich möchte Flügelkämpfe vermeiden. Seit 2021, seit diesem Jahr sind Sie auch im Bundesvorstand der CDU. Glauben Sie, dass sich die Flügelkämpfe vermeiden lassen oder kommen die jetzt? Sind die überhaupt noch vermeidbar oder anders gefragt, haben wir die nicht schon längst in der CDU und was kann man da tun?
Ich glaube, es ist wird niemanden erstaunen, dass wenn eine so starke Kanzlerin wie Angela Merkel, die ja auch Parteivorsitzende war bis 2018, wenn die abtritt, dass es auch inhaltliche Auseinandersetzungen in einer so breit aufgestellten Partei gibt. Das war nicht zu vermeiden und ist für sich genommen auch in Ordnung. Ich habe damals mich entschieden, diesen Flügelkampf nicht weiter zu beflügeln. Das ist jetzt irgendwie, nicht weiter zu befeuern, weil ich auch in der festen Überzeugung bin, dass Positionen, wie ich sie vertrete, keine Flügelposition ist, sondern das ist eine Position, die sozusagen mitten in der Partei verortet ist. Und wir haben auch als Union der Mitte denen am rechten Rand sozusagen nur Auftrieb damit verschafft, dass wir diesen Flügelkampf eben befeuert haben. Und deshalb habe ich mich dafür entschieden, das nicht weiter zu betreiben. Und ich finde, es ist auch ganz gut gelungen. Ich finde auch die sich da organisiert haben in irgendwelchen Grüppchen, die haben ja keinen großen Erfolg gehabt in den letzten anderthalb Jahren. Also insofern glaube ich, ist diese Strategie auch aufgegangen. Man soll eigentlich gar nicht viel über die reden. Ich rede jetzt auch über den Kandidaten da in Thüringen nicht mehr. Das ist jetzt so, das werden wir aushalten müssen und wir werden halt durch unsere inhaltlichen Positionierungen, werden wir klar machen müssen, dass wir mit vielen, was sehr vertritt, eben nichts gemein haben.
Schön, dass Sie zwar nicht über den Menschen da in Thüringen reden wollen, aber dass Sie sich die Zeit nehmen konnten, mit uns zu reden, ob Parteipolitik, ob Wissenschaftspolitik oder Bildungspolitik. Es bleibt viel für Sie zu tun in der nächsten Zeit. Ganz herzlichen Dank, Frau Prien.
Ich danke Ihnen, lieber Herr Biada, lieber Herr Honecker. Es hat mir Spaß gemacht.
Ja, und Patrick, am Ende unseres Podcasts haben wir immer noch ein schönes Bildungsfunfact, wo wir irgendwas Neues lernen, was wir bisher noch gar nicht wussten und vielleicht auch bisher gar nicht dachten, dass wir es wissen sollten, Patrick.
Oder überhaupt, wir wissen es immer nicht, ob wir es wissen sollten, aber es ist ein Funfact, der passt zum Monat Mai. 152 neue Arten Minimaikäfer der Gattung Maladera sind kürzlich erst neu entdeckt worden, und zwar in China. Sie wurden größtenteils durch Hobbywissenschaftlerinnen gesammelt und befinden sich in Museen rund um die Welt, also wahrscheinlich schon viele Jahre. Die jüngst in der Zeitschrift Zoo Taxa erschienene Forschungsarbeit von Silvia Fabrizi und Dirk Ahrens, Wissenschaftlerinnen am Zoologischen Forschungsmuseum Alexander König in Bonn und Kollegen von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften Peking, unterstreicht, wie wenig wir über unseren Planeten eigentlich wissen. In der Veröffentlichung werden von 224 in China nachgewiesenen Arten gleich 152 als neu entdeckt beschrieben. Das heißt, fast 68% all dieser Arten, jetzt auch mal eine Zahl richtig, ne, waren bisher wissenschaftlich völlig unbekannt. Man sieht, auch 2021 gilt, alles neu macht der Mai, beziehungsweise neue Maikäfer.
Das heißt, wir wussten, die meisten wussten gar nicht, wie viele schöne Maikäferarten wir haben. Ganz herzlichen Dank, Patrick. Und jetzt machen wir mal keine Tierwitze mehr, sondern machen die Vorschau oder den Vorschau für die nächste Folge unseres Podcasts. Raphael Laguna, Forschungsdirektor von Sprint, der Bundesagentur für Sprunginnovation, steht uns dann Rede und Antwort. Dann geht es um Disruption, Forschungsfreiheit und die Frage, warum Deutschland sich mit Innovationen oft so schwer zu tun scheint.
Ja, und Disruption, dazu fordern wir natürlich auch Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, auf, wenn Sie irgendetwas wissen, was wir vielleicht nicht wissen, was wir bearbeiten sollen, worüber wir sprechen sollten. Wenn Ihnen irgendwelche Hinweise auf dem Herzen liegen, bitte einfach ganz kurz auf die Viada-Homepage gehen. Dort gibt es eine Kontaktmöglichkeit und mit uns in Verbindung treten. Wir greifen alles gern auf. Das war's jetzt wieder von uns. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Patrick Hornecker und
Martin Viada. Bis zum nächsten Gipfel der Bildung. Tschüss.